Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und heute möchten wir das Thema Fermentationen nochmals auf die Bühne bringen. Ich hatte mal eine Sendung gemacht übers Kochen, wo wir Sauerkraut gemacht hatten. Und als wir gesehen haben, wie einfach Sauerkraut herzustellen ist, wo das Mikrobiom, also die Bakterien noch leben und nicht pasteurisiert sind, da haben wir unzählige Zuschriften bekommen von begeisterten Menschen, mal zu erfahren und zu wissen, wie Fermentation vonstatten geht. Heute möchte ich aber mit einer Dame reden, die uns noch viel, viel mehr in die Welt der Fermentation einführen kann. Es ist nämlich niemand geringeren als die Dame, die das Mikrobiom und die Mikroben eigentlich so richtig liebt und in unzähligen Büchern auch dokumentiert hat. Sie wird uns heute auf diese Reise mitnehmen der Fermentation. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, und da sind wir wieder und vielleicht ahnen Sie es auch schon, wer bei mir zu Gast ist. Es ist nämlich die Frau Dr. Med, Anne-Katharina Tschocke. Da ist sie. Herzlich willkommen.
Gerne.
Ja, Fermentation. Ich sage immer wieder, so im Grundbewusstsein von uns Menschen haben wir alle ein bisschen Angst vor Bakterien und vor Fermentationen. Wir machen das alle nicht mehr. Wir kaufen es fix fertig im Großhandel und das ist noch pasteurisiert. Das ist eigentlich das, wie es wir machen.
Angst vor Fermentation?
Angst vor Bakterien. Na klar, ich habe jetzt angefangen, selber zu fermentieren. Ne? Mhm. Und jetzt gibt's manchmal komische Sachen. Vielleicht habe ich nicht sauber gearbeitet, da hat's ein bisschen Schimmel drauf. Ein anderer hat mir gesagt, das ist doch kein Schimmel, das ist die Qualität von der Fermentation. Doch, oh Scheiße. Meine Frau sagt, wegräumen, futschmeißen, sie isst das gar nicht, was ich mache. Einfach Angst. Wir haben okay. Angst.
Ja. Angst, was Falsches zu essen, verstehe.
Ja.
Ja, also Sauerkrautherstellung ist früher ja traditionell weitergegeben worden. Man hat das von Generation zu Generation weitergegeben. Das Wissen über das, die Fermentation. Kinder haben bei der Oma zugeguckt, wie sie es gemacht hat. Und dann war das völlig natürlich, dass das so im Strom des Lebens drin war. Und das ist ja natürlich so, wenn so eine Tradition erstmal abgerissen ist, dann wird es schwierig. Dann kommen diese ganzen Meinungen über Bakterien, über die wir ja schon viele Sendungen gemacht haben. Bakterien sind gefährlich und machen krank und man muss desinfizieren. Dieser Wahn ist ja jetzt nochmal so richtig hochgekocht, dieses Missverständnis.
Ich verstehe es ja auch, dass pasteurisiert wird, sonst können die Lebensmittel nicht haltbar gemacht werden.
Ja, interessanterweise war Louis Pasteur ja derjenige, der die Fermentation maßgeblich erforscht hat. Der war ja Chemiker und hat sich viel mit Wein beschäftigt und dann 1868 und die kannte dann auch ja als erster die Beziehung zwischen den Mikroben und den Fermentationsprozessen hergestellt. Man hat ja vorher nicht wirklich gewusst, was passiert denn da eigentlich. Und er war derjenige, ich glaube, es war beim Essig, er hat ja viel über Wein geforscht und ich glaube, es war anhand des Essig, dass er dann die essigbildenden Bakterien, Acetobacter, beobachten konnte und dann Milchsäurebakterien beobachtet hat und dann, dass man sehen konnte, also überhaupt drauf gekommen ist, dass es ein lebendiger Prozess ist. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was immer Angst macht. Das Leben ist unkontrollierbar. Mhm. Also das verstehe ich, wenn du das so sagst. Ja. Wir Menschen neigen dazu, alles kontrollieren zu wollen. Damit machen wir uns schrecklich unglücklich.
Ja, wir können ja auch Krankheitserreger essen, wenn wir lebendige Bakterien essen. Also einfach die Angst ist da. Und meine, auf der anderen Seite wissen auch schon viele Menschen gar nicht mehr, was alles schon fermentiert auf dem Teller liegt. Nur
wurde Schokolade dann, zum Beispiel.
Zum Beispiel Käse.
Wein, Bier, Brot, alles Fermentation.
Alles Fermentation. Ja, und trotzdem werden immer diese Schätze, die eigentlich dieses Fermentationsprodukt hergestellt haben, abgetötet am Schluss. Und das verstehe ich nur aus Haltbarkeitsgründen des Produktes, weil sonst geht die Fermentation ja weiter.
Die muss nicht weitergehen, wenn man es richtig macht.
Im Kühlschrank zum Beispiel, oder?
Ja, aber eine Fermentation hat auch einen bestimmten Abschluss irgendwann. Also Sauerkraut hat dann nach 5 Wochen auch einen Abschluss. Also jede Fermentation ist ein Prozess. Mhm. Wir müssen noch einen Schritt zurück. Als Fermentation hat Louis Pasteur damals bezeichnet die Prozesse, die ohne Sauerstoff abliefen. Mhm. Fermentation wird aber heute auch in anderem Zusammenhang für Prozesse verwendet, die auch mit Sauerstoff ablaufen. also in der biotechnologischen Nutzung von Mikroben, redet man von Fermentation sowohl aerob als auch anaerob. Mhm. Deshalb ist dieser Begriff Fermentation auch sehr schwammig verwendet. Und Gärung ist eigentlich das Gleiche wie Fermentation, wird aber auch nur für anaerobe Prozesse verwendet. Also muss man immer gut gucken, über welche Art von Fermentation rede ich gerade. Jetzt reden wir über Fermentation von Lebensmitteln.
Aus dem anaeroben Bereich.
Und dann reden wir vom anaeroben Bereich.
Genau, und da sind die großen Vorteile, wenn wir sowas essen würden?
Ich bin noch einen Schritt zurück. Wie entsteht denn das eigentlich? Und das ist ein Prozess. Wir hatten ja jetzt schon Sendungen über Lebensmittelqualität gemacht und hatten gesehen, es geht nicht nur um die stoffliche Qualität, also die Quantität in einem Lebensmittel, sondern um die Prozessqualität, die eine eigene Qualität ist, die der Gesundheit des Menschen dient. Mhm. Fermentation ist ein Prozess innerhalb der Lebensmittelzubereitung. Und läuft in verschiedenen Stufen ab, die in verschiedenen fermentativen Lebensmitteln unterschiedlich sind und sind eine Zusammenarbeit zwischen Mensch, Mikrobe und Pflanze im weitesten Sinne. Ja, also ob das jetzt der Roggen ist, den ich mit dem Sauerteig fermentiere zu Brot oder der Weißkohl, den ich zu Sauerkraut fermentiere, dann ist es ein Zusammenwirken von Mensch und Mikrobe mit einer Pflanze.
Ja.
Das ist die Kernaussage. Und das ist ein inniges Miteinander, was ein Teamwork ist, aus dem dann etwas wird, was höherwertig ist als nur die Pflanze, nur die Mikrobe, nur der Mensch.
Aber ich darf auch sagen, dass die Mikrobe letztendlich oder das Bakterium die Pflanze frisst und Fermentationsprodukt ist das, was sie ausscheidet.
Also, wenn es so einfach wäre. Also, nehmen wir das praktische Beispiel Sauerkraut. Du nimmst einen Weißkohl, schneidest den mal in zwei Hälften, schnitzelst den klein, tust die eine Hälfte auf den Küchenschrank. Ja? Was wird da draus?
Dort oben.
Und das verdirbt, genau.
Ja, wir brauchen eine Weile, ja.
Wir brauchen eine Weile, dann fängt es an zu schimmeln, wird ein bisschen schmierig, faulig, dann läuft die schwarze Brühe in den Schrank runter, so lange wartest du ja natürlich nicht. Und die andere Hälfte nimmst du und schneidest sie klein und salzt sie. Das Salz zieht aus den Zellen die Feuchtigkeit raus und setzt das Gewebe in Wasser, also nicht in Wasser, sondern in Zellsaft, in eine Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit schließt das geöffnete Gewebe ab und jetzt vermehren sich auf beiden Kohlköpfen, auf dem auf dem Küchenschrank und auf dem in der Flüssigkeit, die Mikroben, die da gerade zu diesem Milieu passen. Hier die Sauerstoffliebenden. Da kommen dann die Schimmel, die Hefen und die Schimmelpilze dazu und hier die nicht sauerstoffliebenden. Das heißt, der Mensch entscheidet, was man mit etwas macht und die Bakterien richten sich nach dem, was der Mensch für einen Lebensraum geschaffen hat. Mhm. Und die Menschheit hat halt Wege entwickelt, im Sauerkraut zum Beispiel, dass man dann eben Salz drüber streut und dann vermehren sich zuerst alle Mikroben, die am Weißkohl dran sind. Das ist ein heterofermentativer Prozess anfangs, so heißt das. Das heißt, eine Vielfalt von Mikroben, das, was am Weißkohl dran ist, je nachdem, wo der herkommt. Deshalb ist die Herkunft dieses Weißkohls wesentlich. Den kann man waschen, aber den sollte man auf keinen Fall in die Mikrowelle tun oder desinfizieren oder sterilisieren oder sonst was, weil dann kann man den ganzen Prozess vergessen. Mhm. Das heißt, in der natürlichen wilden Fermentation, wild sagt man, das ist einfach das, was da ist, vermehren sich zuerst die Mikroben, die da an der Pflanze dran sind. Und jetzt schaffe ich aber Bedingungen durch das Kneten mit dem Salz zum Beispiel, dass die Flüssigkeit da rausgezogen wird aus den Geweben und der Sauerstoffzugang zu diesen Mikroben verringert wird, dass sich dann sehr schnell nur noch diese Mikroben vermehren, die keinen Sauerstoff brauchen.
Das sind dann die Milchsäurebakterien.
Genau. Und dann kommt es zu einem homofermentativen Abschnitt der Fermentation, wo die Säure produzieren, die den pH-Wert wieder verändern, die die Enzymtätigkeit verändern und dazu führen, dass dann Prozesse stattfinden, die dann im Ergebnis konservierend sind durch den Säuregehalt, aber auch die Substanzen aus dem Zellinneren und aus dem Gewebe verändert haben.
Und, aber es wird ja auch extrem gesund letztendlich, weil sie ja auch wieder aus der physikalischen Sicht den Elektronen haben, also ein Basis verstoffwechselt werden, obwohl es auch sauer schmeckt.
Genau, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass man eine Mikrobenkultur hat, die sich untereinander unterhalten hat. Mein Blick darauf ist auch, dass in diesem fertigen Fermentationsprodukt alle Signalbotenstoffe und Mikronährstoffe drin sind, Mikronährstoffe, meine ich jetzt auch die Substrate, die Bakterien aus dem gemacht haben, was sie verdaut haben. Das ist das, was du anfangs so meintest, gefressen und ausgeschieden. Das ist aber nur ein Aspekt. Mhm. Die kommunizieren ja aber auch die ganze Zeit, um das zu können. Und diese Signalbotenstoffe sind auch drin und die Exosome sind drin, diese kleinen Membranbläschen, die Bakterien abgeben, um was in die Umgebung abzugeben. Das ist alles da drin. Das ist also ein verwandeltes Produkt. Der Weißkohl hat eine andere Farbe ja auch. Die Farbstrukturen sind anders. Und die Verbindungen der Moleküle, die da die einzelnen Substanzen drin haben, werden durch die Mikroorganismen verändert. Ich habe nochmal das Bild von dem Vitamin C mitgebracht.
Mhm. Ja, ich habe aber noch eine Frage. Aber eigentlich hätte ich jeder Mensch, der Darmprobleme hat, müsste doch eigentlich diese homogene Struktur aus fermentierten Nahrungsmitteln, also Sauerkraut zum Beispiel, eigentlich essen, weil es ihm den Darm mithilft, in die Ordnung zu bringen, oder?
Genau, und es ist ja auch schon vorverdaut. Ein Teil der Arbeit ist ihm abgenommen, auch von den Lebewesen, nämlich den Mikroben, die uns dabei sowieso unterstützen.
Also es ist schonend für mich.
Es ist schonend.
Weil es schon verdaut ist.
Vorverdaut.
Ja.
Jetzt ist aber noch wichtig beim Sauerkraut, dass man es gut kaut. Weil dann die restlichen Zellstrukturen noch aufgeschlossen werden. Da sind zum Beispiel Schwefelverbindungen mit drin. Mhm. Aber lass uns noch mal kurz auf diesen Prozess schauen, weil das Vitamin C spielt eine große Rolle im Sauerkraut, weil man nämlich sagt, dass im Weißkohl zwar ein gewisser Vitamin C-Gehalt drin ist, im Sauerkraut aber mehr Vitamin C drin ist. Da habe ich aber unterschiedliche Aussagen zu gefunden. Und wichtig ist deshalb nochmal hinzuschauen hier auf dem Bild, dass man sehen, Vitamin C ist ein Prozess. Und diese Molekülstrukturen, die dann da vorkommen, im Weißkohl schon, die werden jetzt durch die Bakterien mit anderen Verbindungen verknüpft. Und dann entsteht zum Beispiel das Ascorbigen. Ascorbigen ist eine Verbindung von Ascorbinsäure, wo die aber gebunden ist. Und das liegt jetzt im Sauerkraut im höheren Maße vor, also im vielfach höheren Maße vor, als im Weißkohl. Und dann ist es so, dass diese Wirkung des Ascorbigen auf den Körper ist eine andere als das Vitamin C auf den Körper. Und wenn man jetzt einen hohen Ascorbinsäuregehalt haben möchte, weil man diese Wirkung vom Vitamin C haben möchte, dann würde man das tun, was Bit für Bolte. Kannst du mal gerade das nächste Bild zeigen, zum Lachen zwischendurch, von Wilhelm Busch nämlich erklärt hat, dass sie vor dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Der aufgewärmte Weißkohl hat dann durch die Hydrolyse wieder das Ascorbigen vom Ascorbinsäure abgelöst, sodass dann der warme Sauerkraut mehr Vitamin C hat als der kalte Sauerkraut.
Also ist das nicht faszinierend, diese Biochemie?
Ja, machen die Mikroben.
Es ist unfassbar. Ich meine, das ist doch etwas, wo wir ja nur demütig hinschauen müssen, was da alles für ein Prozess ist, um letztendlich diese Ascorbinsäure zu haben.
Und mit mir als Mensch, das wollte ich damit sagen, ich entscheide als Mensch, welchen Weißkohl habe ich, ist der biologisch angebaut, hat er diese Mischkultur dran, vermehrt die sich, ist das nicht biologisch, kann sein, was dir passiert ist, dass sich dann zuerst die Hefen und Schimmelpilze vermehren, dass die dann
aber wieso
nicht,
im anaeroben Bereich können sich die?
Die vermehren sich nur, wenn sie maßlos überwiegen oder wenn Sauerstoff drangekommen ist. Und das kann passieren, wenn diese Sauerkraut nicht komplett mit Lake bedeckt ist. Also da muss nur ein bisschen was rausgucken und die Herkunft, also weiß ich jetzt nicht.
Habe ich falsch gemacht, ich weiß, ich verstehe es schon, ja. Mhm.
Und dann entsteht ein Biofilm auf der Grenzfläche, da kann man jetzt auf unsere frühere Sendung zum Biofilm zurückgreifen. Ja, die sogenannte Karmhaut, die da oben drauf ist, ein Biofilm, wo unten drunter diese anaeroben Mikroben aktiv sind und obendrauf die aeroben. Nur da auf diesen aeroben sammeln sich dann gerne die Luftschimmelmikroben ab. Man kann diese Karmhaut aber abnehmen und ein bisschen von der Oberfläche und das wegnehmen und den Rest kann man dann meistens noch essen. Das kann man dann probieren.
Das ist jetzt endlich mal Klarheit.
Ja.
Weil ich hatte schon Angst. Auch, ja klar, meine Frau verunsichert mich völlig. Kannst du auch nicht essen, da hat es ein bisschen Schimmel dran.
Man schmeckt es aber. Man schmeckt es aber.
Ja, großartig.
Nicht? Aber diese Karmhaut, da kann ein bisschen Schimmel drauf sein, die kann man abnehmen und von der obersten Schicht, wenn die Färbung die Verfärbung, die Kamhaut hat ja eine andere Farbe. Wenn die Färbung weiter runter geht, muss man alles wegnehmen, was auch verfärbt ist. Mhm. Aber darunter, wenn man das noch ein bisschen großzügig macht, darunter ist dann wieder das anaerobe Milieu mit dem Sauerkraut und dann kannst du es probieren und dann kannst du es normalerweise essen. Schimmel ist ja auch nicht, der Schimmel wird ja auch verteufelt in einer Weise. Einerseits nimmt man das Penicillin, da liebt man ihn, ja, zum Umbringen, aber Schimmel ist nicht immer nur gefährlich, der stört ja vor allen Dingen in der Menge und da, wo ein Mikrobiom nicht imstande ist, das zu relativieren. Mhm. Also ich würde auch immer Schimmel großzügig wegschneiden, aus dem Brot auch wirklich wegtun, das ist jetzt, dass man mich jetzt um keinen Preis falsch versteht. Aber wir sollten nicht Angst vor Schimmel an sich haben. Schimmel ist auch nur Schimmel. Mhm. Der hat auch seine Funktion.
Ich hatte in einem Sauerkrautdose habe ich ein Experiment gemacht und eine kleine Kappe EM reingetan, weil ich dachte, na gut, ich brauche ja nicht nur Meersäure, kann ja auch effektive Mikroorganismen von 30 verschiedenen Stämmen hier auch noch ein bisschen was reintun. Von der Logik her habe ich gedacht, ich mache das gut. Wir reden gleich darüber. Auf jeden Fall habe ich das 4 Wochen fermentiert, relativ lange. Und dann habe ich das probiert und es war kein Biss mehr da. Also es war kein Widerstand mehr da, es war wirklich wie ein Babybrei. Habe ich das zu lange fermentiert, dass es so breiig wurde?
Nein, nein, das hängt nicht mit der Länge zusammen, sondern mit der Temperatur und dem Salzgehalt.
Ich habe es wieder fortgeschmissen, weißt du?
Ja,
also ich hatte Angst zu messen.
Die Säure trennt die Eiweißbindungen auf. Das heißt, die Struktur der Gewebe wird durch den Säuregrad reduziert. Mhm. Also wenn man Gurken zum Beispiel fermentiert, die werden ja total schlabberig, weil die Eiweißstrukturen durch den Säuregrad aufgelöst werden. Und der Ablauf der Fermentation wird wesentlich gesteuert durch die Temperatur, den Sauerstoffgehalt und den Salzgehalt.
Aber Salz hat doch drin, diese 10%, glaube ich, ungefähr.
10%?
Bei 10 Gramm auf ein Kilo. Entschuldigung, 10 Gramm.
Also man sagt, 2,5% ungefähr sollte es sein.
Mhm. Okay, ich glaube, das ist schon richtig gemacht zu haben.
Ja, das kann aber ein Kriterium sein.
Also 2,5 Gramm Salz?
Prozent. 2,5% Salz.
Genau, das sind 25 Gramm auf ein Kilo. Mhm. Gut, dann genau. Und dann muss es wirklich bis oben gefüllt sein und Flüssigkeit oben.
Muss komplett luftig. Mit Flüssigkeit bedeckt sein und dann kann man ja, also man hat früher Kohlblätter draufgelegt, um das ein bisschen abzuschließen, dann das Wasser ein bisschen drauf und dann ein Gewicht drauf, den berühmten Stein drauf oder ein Holzdeckel. Das war ja dann auch interessant, weil der Holzdeckel war ja etwas, was die Mikroben dann schon drin hatte, wie so ein altes Weinfass. Dann war dann wieder so eine Starterkultur fürs nächste Mal.
Ah, darum. Okay.
Ja, man unterscheidet ja die wilde Fermentation, das ist das, was an dem Teil dran ist, und die Fermentation mit Starterkultur. Also beim Sauerteig hat man ja immer noch ein Anstellgut, was man als Sauerteigstarter mit dazu tut. Oder beim Joghurt, nimm mal auch so ein bisschen vom letzten, dann wird das weitergegeben. Also entweder eine wilde Fermentation oder eine mit einer Starterkultur. Und EM, du hast halt Starterkultur dazu getan. Dadurch hast du die Fermentation quasi verstärkt. Und dann hätte ich gerne gewusst, ob du wirklich mit den Temperaturen im entsprechenden Bereich geblieben bist.
Ja, ungefähr bei 15 bis 18 Grad gelagert.
Ja, 18 Grad ist schon, das ist schon okay. Mhm. Nicht, aber das sind die Stellschrauben, die man hat, wo man Erfahrungen sammeln kann an seinem eigenen Ort. Wenn man sagt, es ist zu weich geworden, dann war die Fermentation zu stark.
Aber es ist nicht schlecht gewesen deshalb. Ich meine, ich habe es probiert, dachte, schmeckt eigentlich ganz gut, musst du gar nicht mehr kauen. Meine Frau sagt, kannst du doch nicht essen, fortschmeißen.
Ja, natürlich kannst du das essen. Musst du noch nicht fortschmeißen.
Ich habe es fortgeschmissen, schon wieder.
Ist gut, wenn man auf seine
Angst.
Frau...
Ich muss ja fragen, deshalb mache ich auch die Sendung mit dir. Weil es geht doch den Zuschauern genau gleich. Also, fassen wir zusammen. Wenn wir ein Sauerkraut machen, und ich kann das herkömmlich machen, biomäßig, mit diesem 25 Gramm Salz auf 100 Gramm, schön auffüllen, schauen, dass kein Luft drin ist, schön runterdrücken. Aber ich könnte auch noch eine Starterkultur zugutgeben, wie die EMs, ein kleines bisschen.
Aber wirklich dann nur wenig.
Wenig, aber der Fermentationsprozess wird beschleunigt.
Kann beschleunigt werden.
Und dann habe ich nicht nur diese wertvollen Milchsäurebakterien, sondern auch noch eine Bakterienvielfalt.
Nein, das kann man so nicht sagen, weil im Grunde, also du hast die Bakterienvielfalt unter Umständen in den verschiedenen Milchsäurestämmen. Milchsäure ist ja auch nicht eins, sondern gibt es dann verschiedene, die verschiedene Sachen machen. Mhm. Und die machen, also wichtig ist, dass jeder mit seiner privaten Umgebung, die spielt ja eine Rolle. Es kann ja auch sein, dass du vorher, hast du dein Sauerkraut mit den Händen geknetet?
Klar.
Ja, was hast du vorher mit den Händen gemacht?
Ich hab sauber gewaschen.
Einfach mit Wasser und Seife.
Ja, ja.
Ja, und dann nicht, weil das kann ja sein.
Ohne Seife, aber einfach
mit. Ja, kannst auch ohne Seife. Wenn du Seife nimmst, nur eine natürliche Kernseife und ne, dann muss man auch ein Stückchen warten, nicht gleich ins Sauerkraut rein. Hast du auch das gleiche Salz genommen?
Ja, ja. Aber vielleicht einfach nicht sauber das Glas ausgewaschen. Kann ja auch sein. Muss man ja auch
aufpassen. Heißes Wasser auskochen, trocknen lassen, vielleicht nochmal ins UV-Licht. Also es gibt, aber die Stellschrauben sind Sauerstoffgehalt, Temperatur. Mhm. Das Salz ist wichtig.
Ich habe Himalaya-Salz genommen.
Das ist okay. Es muss ein natürliches Salz sein, weil die Zusatzstoffe am Salz, speziell das Jod, ist ja ein Desinfektionsmittel. Salz hat ein eigenes Mikrobiom. Mhm. Also die verschiedenen Salze haben verschiedene Mikroben bei sich. Ein Steinsalz, ein Meersalz, ein Himalaya-Salz. Die haben alle eine verschiedene Mikrobenbesiedlung, die wirksam ist und eine Rolle spielt. Und wenn Jod dazugefügt ist, ist diese Mikrobenbesiedlung schon mal ziemlich ruiniert. Und dieses Jod wirkt als Desinfektionsmittel dann auch im Fermentationsprozess. Mhm. Also man sollte kein Jodsalz nehmen. Das ist sowieso ein heikles Thema.
Mhm. Und also wenn ich sauber arbeite,
ja,
sauber, dann wirklich schaue, dass es anaerob ist, was drin ist,
ja,
kann überhaupt nicht schief gehen. Vielleicht habe ich einen Mikrofilm oben, wo vielleicht durch eine Luft hat, wo ich dann einfach wegnehmen würde. Mhm. Aber alles, was unten ist, ist eigentlich immer gut.
Stopp. Dafür hast du deine sinnliche Wahrnehmung, dafür hast du eine Nase, dann kannst du den Finger nehmen und schlecken.
Ja, aber das hast du. Ich als Laie weiß doch nicht, ich esse es und es schmeckt. Oder
ja, wenn es schmeckt, ist es gut. Wenn's nicht
wirklich? Aber kann ich jetzt nicht ein Sauerkraut essen, was vielleicht sagen, es schmeckt jetzt schon sehr komisch. Ja. Wenn es komisch ist, weg.
Wenn es faulig schmeckt oder stinkig schmeckt oder nach faulen. Ja,
meine Frau hat gesagt, diese eine mit EM, das stinkt, ich habe nichts gerochen. Ich fand das. Sie sagt, das ist doch faul. Ja, gut, ich habe keine Erfahrung mit Umgang mit Fäulnis.
Also man kann sich normalerweise auf seine sinnliche Wahrnehmung verlassen und sagen, was schlecht riecht und schlecht schmeckt, das spuckt man wieder aus.
Ich habe die gegessen jetzt.
Ja, aber dann hätte ja probieren. Mhm. Also alles, was gut schmeckt, ist mein... Also
okay, sagen wir mal, ich esse es, es schmeckt... Obwohl meine Frau sagt, das schmeckt nicht, das ist faul.
Das kommt ja schon in Ehen vor, dass der eine sagt, das schmeckt nicht.
Aber kann mir was passieren?
Was könnte schlimmstenfalls passieren? Du kannst Blähungen bekommen, du kannst Durchfall bekommen, dann reinigt der Körper das von selber wieder raus.
Okay, also nichts Dramatisches. Ich möchte einfach die Angst ein bisschen wegnehmen, dass man was falsch machen
ja,
könnte.
Ja, das ist jetzt schwierig, weil wir haben hier niemanden vor uns, weil wenn Menschen krank sind und haben eine Vorschädigung und haben eine Einseitigkeit, dann bin ich nicht dabei, da kann ich jetzt nicht die Verantwortung für übernehmen, was daraus wird. Da kann ich nur an die Verantwortung des Einzelnen appellieren, dass man selber gut spürt und wenn deine Frau sagt, das ist schlecht, ich will das nicht essen, dann sollst du es auch nicht essen. Nicht? Aber das kann man jetzt hier nicht vor der Kamera für alle pauschal sagen, das wäre verantwortungslos.
Also ohne EM hatte ich nie Probleme, also hat's nie so weich, so total weich, breimäßig.
Ja, weich heißt ja einfach nur, dass mehr von den Strukturen umgesetzt wurden. Das heißt, es sind andere Mikroben mit drin gewesen, die Strukturen, also Gewebestrukturen, Zellulosebestandteile auch noch umgesetzt haben. Das ist ja kein es ist ein Qualitätsunterschied, aber kein Verträglichkeitskriterium.
Ah, siehst du? Und ich hatte Angst, weil ich das noch nie hatte.
Ja.
Ein Sauerkraut essen, was sich so anfühlt.
Ja, das ist einfach noch.
Weil ich es nicht verstanden habe, was ich gemacht habe.
Okay. Es hat einfach noch stärker diese Bindegewebsstrukturen im Weißkohl aufgeschlossen. Da werden dann auch aus den Strukturen werden dann auch Schwefelverbindungen frei. Das könnte deine Frau gerochen haben.
Ah, ja, wahrscheinlich Schwefel.
Ja. Denn der Weißkohl hat Schwefelverbindungen, die beim Sauerkraut auch mit fermentiert werden, aber nicht alle. Und es kann sein, dass da dieser Schwefel freigesetzt wurde aus dem Zellinneren, weil das würde passen, dass es dann so weich war, weil der Schwefel, der wird nämlich sonst beim Kauen freigesetzt oder beim behutsamen Erwärmen.
Na ja, logisch.
Und dann stinkt's faul, klar.
Aber es wäre gut gewesen.
Es wäre gut gewesen.
Oh, meine
Gott. Schwefel braucht der Körper ja für die Aminosäurenstoffwechsel und
so.
So
schade.
Ja, das ist wirklich schade.
Ja, die ganze Arbeit. Aber ich fange ja erst an und ich weiß, wie logisch und wie wichtig das ist. Ich meine,
genau.
Ich hatte mal einen FX Meyer Arzt hier und der hat gesagt, also bei Krebs zum Beispiel behandelt er immer die Menschen mit Sauerkraut. wie wertvoll also es ist, weil es so basenreich ist, das Zellmembranpotenzial saugt das auf und 100 Sachen, wie man die Übersäuerung des Körpers letztendlich mit Sauerkraut behandeln kann.
Und da ist vielleicht wichtig, die Menschen zu ermutigen, dass sie jetzt nicht so einen Berg von Sauerkraut essen müssen, weil das will wirklich nicht jeder. Erstens muss man Sauerkraut, wenn es roh ist, wirklich ganz gründlich kauen, damit also diese Schwefelverbindungen auch freigesetzt werden, damit sie keine Blähung verursachen. Ah. Oder man fermentiert es so stark durch, wie du das gemacht hast, dann ist das Risiko geringer.
Ach so, mein Gott.
Dann reicht es wie so ein kleine Vorspeise, so seinen kleinen Happen Sauerkraut vorweg. Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt krebskranke Menschen zuhören, die sagen, oh Gott, so ein Berg Sauerkraut, das ist ein Albtraum. Soll es nicht sein. Es ist wichtiger, jeden Tag eine kleine Menge zu nehmen, weil es schmeckt ja auch nicht jedem. Ne? Mhm. Und wenn es eben sehr lange, also wenn es mit einem hohen Salzgehalt und fermentiert wird und sehr kurz nur fermentiert wird, dann schmeckt es sehr sauer zum Beispiel, weil der Säureprozess, auch ein Sauerkraut hat verschiedene Phasen und eigentlich ist ein Sauerkraut erst nach 3 Wochen so weit fertig, dass man es essen sollte und nicht gleich, man kann mal naschen, wie es schmeckt zwischendurch, aber es hat verschiedene Phasen und zwischen Tag 3 und 6 passieren dann noch bestimmte Umsetzprozesse, die dann den endgültigen Fermentationsprozess dann zum Starten bringen in die wirklich homofermentative Phase der Milchsäurebakterien. Und dazu muss man dem Sauerkraut Zeit lassen. Mhm. Er ist aber auch nach ein paar Tagen schon sauer und schmeckt anders, aber es wäre dann besser, den auch wirklich zu lassen. Und dann, wie gesagt, dann reicht's, wenn man so als Vorspeise jeden Tag vom Mittagessen zu sein, Happen Sauerkraut nimmt.
Also ich habe mir auch ein Glas gemacht mit Blumenkohl und Brokkoli, kleine Röschen und aufgefüllt. Das war ja auch mega. Und das Allerbeste war Kimchi. Chinakohl mit Karotten.
Ja.
Ach, das war ja unfassbar lecker.
Ja, es gibt ja Studien, die zeigen, dass zum Beispiel die Ernährung mit Soja nur dann wirklich gesund ist, wenn dieses Soja fermentiert wurde. Weil es heißt ja Sojaprodukte, vegan und so, das ist alles so super gesund. Aber eine Studie hat jetzt gezeigt, es ist nur dann wirklich lebensverlängernd gesund, wenn Sojabohnen fermentiert verspeist werden. Mhm. Und Ketchup kommt ja eigentlich aus einer indonesischen Soße, die fermentierte schwarze Sojabohnen waren. Mhm. Der Name Ketchup, ich weiß nicht, wie es auf Indonesisch ausgesprochen wird, da versteige ich mich jetzt nicht, aber so diese ganzen Alltagssoßenfermentation war etwas, was in allen Kulturen vorkam und auch tradiert wurde. Und nicht nur Gemüse, sondern auch eigentlich alles. Schokolade ist ein Fermentationsprodukt. Die Reitervölker hatten Ledersäcke mit Milch, wo die Milch reingefüllt wurde, die frisch gemolkene Milch, und dann sind sie geritten und dann wurde die geschaukelt und dann war Joghurt, dann wurde das Joghurt draus, oder im Kaukasus der Kefir. Das sind ja auch eigentlich Biofilme der Kefir, ne? Mikrobenknollen, die wurden von der Generation zu Generation weitergegeben und hingen dann quasi in diesem, als Starterkultur in dem Lederbeutel drin, hat man den Joghurt frisch geschüttelt, dann immer auf dem Pferd dabei gehabt und es war ein bisschen feucht, dann hat es verdunstet, hat die Kühlung gegeben und unsere alten griechischen Götter, lateinischen Götter, Bacchus und Dionysos, die werden ja so als Trunkenbolde dargestellt. Also meine Deutung dieser Götter ist, dass das die Götter der Fermentation sind, weil diese Getränke, mit denen sie dann dargestellt waren, waren ja der Inbegriff von fermentierten Lebensmitteln. Klar. Bier und Wein.
Ah, toll.
Und früher waren die Brauereien und die Bäckereien waren nebeneinander. Und die Bäcker haben die Hefen, die sie brauchten, von dem Trester vom Bier gekriegt und die Bauern kriegten dann, die Brauer bekamen dann vom Sauerteig etwas als Starterkultur für ihren Bierprozess. Das war auch wieder ein bisschen Biofilm auf der menschlichen Ebene.
Super interessant,
ja. Miteinander geknüpft. Ja. Und gerade bei der Teigfermentation hat man ja dann, will man ja auch den aeroben Prozess mit drin haben. Den Sauerkraut lässt man ja im Topf da stehen, dann bleibt er anaerob. Beim Sauerteig gibt man dann immer wieder Wasser und Mehl dazu, weil man nicht möchte, dass das anaerob bleibt. Das heißt, man macht den in mehreren Stufen, ne, grundsauer, vollsauer und so weiter. Das heißt, da wird dann die Mikrobenbesiedlung durch die Kultur des Menschen geführt. Also man lässt den stehen, dann tut man wieder Wasser und Mehl dazu, dann verändert sich die Mikroben Zusammensetzung, dass diese passenden Saccharomyces-Hefen sich entfalten können, damit die Bläschen im Teich nachher vorhanden sind. Und das ist eine ganz hohe Kulturleistung. Also du kehrst da an die Quellen der Kultur. Cultura kommt ja von lateinisch Ackerbau, den Boden bearbeiten eigentlich. Und Kultur kommt von unserem Umgang mit dem Boden und seinen Früchten. Also was du da jetzt machst, indem du fermentierst, ist eine Kulturleistung. Und das ist ganz wichtig, dass wir dahin wieder zurückkommen, weil es ist nicht nur gesund zum Essen, es spart Ressourcen, es braucht keinen Strom. Es braucht keine Kühltruhe, du brauchst vieles nicht. Du kannst es im Winter ins Regal stellen.
Ich habe gerade letzte Woche mit einer Dame aus Polen gesprochen und die hat mir gesagt, Herr Glock, was machen Sie da mit Fermentation? Das machen bei uns alle.
Ja, ja.
Und kein Kühlschrank. Super.
Genau. Ja, und dann kann man sich das im Winter ins Regal stellen und hat den ganzen Winter über die Vitaminversorgung, die Mikrobenversorgung.
Genau, und da wollte ich noch die letzte Frage stellen, Mikroben. Man sagt ja immer so, jede Krankheit hat auch einen Ursprung im Darm. Darm gesund, Mensch gesund. Ist so also ein kleines Zitat, weiß für einen Hippokrates oder weiß Gott
wer. Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit ist ja ein Buchtitel von mir.
Ah, gut. Also, dann stimmt meine Aussage. Das heißt also auch, wenn wir fermentierte Nahrungsmittel, wo noch lebendige Bakterienstämme drin sind, fügen wir einen großartigen Teil von Bakterien unserem Darmmilieu bei, die zur Stabilisierung eines guten Darmmilieus beitragen.
Mhm. Hast du schön ausgedrückt. Super. Und ich addiere noch dazu, weil die vorher schon einen Prozess gemacht haben, sind das Mikroben, die als Team zusammenwirken und nicht nur irgendwie als Mikrobe zugefügt werden, sondern als Mikrobenteam. Und die Ordnung der Mikroben, die die untereinander geschaffen haben, indem die da schon den Sauerkraut verarbeitet haben, sind ein eigener Impuls als Ordnungsimpuls ins System. Mhm. Also es würde jetzt nichts bringen, diese Mikroben aus dem Sauerkraut zu analysieren, gefriergetrocknet, schockgefrostet in die Tüte zu stecken und das als Medikament zu verkaufen. Weil die dann den Prozess nicht haben, das miteinander wirksam gewesen sein und die ganzen Signalbotenstoffe, die Membranvesikel, die Gene, die da aktiv waren, die gehen als Ganzes.
Aber da wird viel Geld gemacht. Da hat man eine Kapsel zum Schlucken mit 4, 5 Bakterienstämme drin, oder? Die eigentlich gar nicht mehr das Milieu haben.
Ja, und die nicht diesen Teamimpuls haben. Mhm. Wir brauchen diesen kooperativen Team, also Gemeinschaftsimpuls der Mikroben in unser System, weil das ist ja auch ein Wirkprinzip der effektiven Mikroorganismen, dass man einen Gemeinschaftsimpuls in das System hat, wie so ein Kristallisationskeim, an deren Gemeinschaft sich die Mikroben erinnern können, wie sie auch im Körper und im Darm wieder Gemeinschaft bilden können. Denn das ist nötig. Wir haben unsere Mikroben im System so kompliziert unterbrochen durch die verschiedensten Dinge, dass die ja nicht mehr gut zusammenarbeiten. Das heißt, die brauchen ständig einen Impuls, dass sie wieder gut kooperieren. Und das kann das aber, also können die fermentierten Lebensmittel.
Und
tröstlicherweise ist ja Schokolade und Kakao und so sind ja auch fermentiert.
Ja, super. Aber das wissen wir, viele wissen das ja auch gar nicht. Deshalb ist es einfach wichtig, mal an der Basis wieder Informationen zu steuern.
Ich habe in dem dicken blauen Buch die effektiven Mikroorganismen, habe ich auch über fermentierte Lebensmittel geschrieben. Ja, genau in dem da.
Ah, okay.
Da kann man auch über Fermentation nachlesen.
Danke herzlichst auch für diese wertvolle Sendung und diese vielen Fragen zu beantworten von mir. Liebe Frau Dr. Medane Katharina Czocke, du bist ein richtiger Segen und ein großer Schatz für uns alle Zuschauer.
Dankeschön.
Danke für deine Mühen und Forschungen und deine Arbeit hier.
Ich gebe den Dank an die Mikroben weiter.
Ja, großartig, super. Ja, und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was mir bleibt, ist irgendwo ein bisschen ein Aufruf dessen, dass wir die Ängste vor der Fermentation bitte verlieren mögen oder sich damit ein bisschen auseinandersetzt und einfach auch weiß, dass das sehr bedeutsam ist und gesund ist für unseren Körper und dass es wirklich funktioniert. Wenn ich es auch schon hingekriegt habe, dann kriegen Sie das noch locker hin. Und wenn Sie die Lust und die Begeisterung spüren, auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass das Wissen um diese Welt der Mikroben, die wir auf der Haut haben, im Darm haben, die unsere Luft, unser Raum begünstigt oder letztendlich auch ausmacht, oder die Pflanzenwelt und die Mikroben in der Tierwelt und. Wenn Sie dieses Wissen mitwollen, in die Welt hinaustragen und vielleicht den einen oder anderen Vortrag organisieren wollen, ja, ich bin mir ganz sicher, wenn Sie die Frau Dr. Annemarie Katharina Czocke anschreiben und fragen, ob sie mal kommen möge, Ihr Herz liegt in den Mikroben, bestimmt wird sie auch eine Zusage machen. Ich wünsche mir das, dass sich das Wissen auf jeden Fall verbreitet. Das ist einfach eine neue Art von Basismedizin, eine Urbasis, wo wir uns bisher nie darüber unterhalten haben. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.